Kai, es freut mich wahnsinnig, dich hier endlich wiederzusehen.
Ja, es kommt mir auch vor wie eine Ewigkeit.
Es war eine Ewigkeit. Es waren ja auf jeden Fall 3 Folgen ohne dich.
Das wären ja dann rein rechnerisch 6 Wochen gewesen, Minimum. Aber so lange hatte ich das hatte auch mit anderen Terminlichkeiten, ja, wo du mal nicht konntest und dann passt es bei mir nicht. Und ja, aber trotzdem, ich habe geurlaubt. Freue mich, euch wieder auf den Sack gehen zu dürfen, gemeinschaftlich.
Ja, wir freuen uns auch.
Und lass uns das probieren. Ich habe mir gestern spätabend noch euren letzten Podcast reingefunden. Hat mich erstmal erschrocken. Das ging ja über eine Stunde. Und ich war eigentlich schon bettreif, aber egal, ich habe es durchgehalten. Ja. Weil ich fand den echt gut. Der war super unterhaltsam. Und ich hatte auch meinen Spaß dabei.
Das ist gut. Und ich habe mit Dieter tatsächlich jetzt vergangenen Sonntag diesen Podcast sozusagen in die Realität rübergeholt. Wir sind nämlich gefahren. Im Herbst jetzt, der nun mal ist.
Und habt euch dann schön auf Laub gemault.
Nee, eben tatsächlich nicht. Es war alles gut.
Wir haben unsere eigenen Tipps beherzigt.
Wir haben die eigenen Tipps befolgt, auf jeden Fall. Es war allerdings sehr, sehr trübe, so mit tiefstehender Sonne und sowas hatten wir gar nichts am Hut. Die Temperaturen lagen bei um die 14 bis 15 Grad und ich habe wieder mal festgestellt, ich mag genau das. Ich mochte genau das und gleichzeitig war ich auch viel zu warm angezogen und schwitzte schon wieder. Es waren nicht so viele Motorradtouristen unterwegs.
Bei 15
Grad. Ja, doch. Also mit dem, was ich anhatte. Da habe ich wieder gemerkt, dass ich nicht so der Gore-Schuh-Fan bin. Nur dann, wenn es wirklich kalt ist und dann, wenn es wirklich regnet. Aber wenn die Temperaturen wie da eben 15 Grad sind, ich schwitze in den Dingern, als ich Gummistiefel
an. Naja, so eine Membran ist ja nichts anderes als eine Plastik.
Richtig. So, aber bei 15 Grad dachte ich, da ist vielleicht wenigstens ein bisschen, aber nein, ist ja auch egal. Ich mache die Schuhe damit nicht schlecht, die waren einfach mega geil. Ja. Es gab leckeren Kuchen, tolle Ausfahrt, fertig.
Ja, jetzt wo du sagst Temperatur, ich war ja wieder auf den Kanaren, weil es da warm ist. Und diesmal war es tatsächlich zu warm.
Das heißt?
Das hat man da ganz selten. Du hast da ja, die nennen sich ja auch die, was weiß ich, Gran Canaria, die Kanaren, die Inseln des ewigen Frühlings. Mhm. Aber dieses Mal kam der Wind von der Westsahara und die Inseln liegen ja praktisch davor. Und der hat dann auch ordentlich Sand mitgebracht und das legt sich dann wie eine Glocke über dieses Gebiet dann. Und die Sonne knallt aber trotzdem und drunter ist das wie ein Backofen. Mhm. Und wir hatten an einem Tag 46 Grad im Schatten. Da muss ich sagen, da bin ich dann auch raus.
Ne? Ja?
Ja, also da siehst du mich nicht mehr am Strand und wenn dann im Wasser. Weil du hast in der Sonne locker 60 Grad.
Boah, das
gongt dir den Schädel weg.
Das sind unvorstellbare Werte, finde ich. Also.
Ja, du würdest wahrscheinlich ad hoc zerfließen oder so.
Ne? Ja. Boah, krass. Was hat man da so an bei diesen Temperaturen?
Ja, eher nichts. Ne?
Gut, das gefällt mir schon wieder. Okay. Aber schön, dass du wieder da bist, weil viele, viele unserer Zuhörer sehr, was auch immer, haben dich natürlich auch sehr vermisst.
Ach,
ich habe ja die Kommentare weiterhin durchgelesen. Bei dem 101. Podcast zu unseren, ich nenne es jetzt mal 1. April Artikeln, war es auch laut Meinung vieler, vieler Zuseher gut, dass du nicht dabei warst. Du hättest diesen Klamauk niemals überlebt. Das war so ein bisschen O-Ton, das fand ich richtig nett. So viel Blödsinn hätte Kai nie überstanden. Irgendwie.
Ich habe da tatsächlich kurz reingeguckt. Und das ist, also da täuscht ihr euch jetzt. Ich habe über viele Jahre hinweg als Ghostwriter, sage ich jetzt mal, der Zeitschrift Motorrad für die 1. April-Ausgabe immer irgendwelche Geschichten geliefert. An den der immer oder wieder Redakteur dort ist Klaus Herder, mit dem bin ich jahrzehntelang befreundet. Und da kamen dann eben auch so Sachen, von wegen EU-Verordnung und sowas, dass nur noch metrisches Gewinde ab sofort erlaubt ist und auch auf ein paar Jahre rückwirkend. Okay. Und dass natürlich also Harley-Fahrer jetzt gerade mal fürchterlich gekniffen sind, aber dass Harley schon daran arbeitet, Umrüstsätze, also am gesamten Motorrad,
das ist mega
kein Zollgewinde mehr, ja, zur Vereinheitlichung. Und ich glaube, was hatte ich da schon, 5 Jahre rückwirkend, die müssen auch noch umgerüstet werden. Solche Sachen. Oder
das hätte gut reingepasst.
Ne? Eine Umweltsteuer auf Kettenspray.
Ja.
Weil das fliegt ja immer von der Kette am Ende auch wieder ab und verträgt die Umwelt.
Ja.
So, und da wird dann so eine Dose plötzlich mal ein paar Euro teurer. Weil das nicht über die Kfz-Steuer gemacht wird, sondern eben direkt muss vom Einzelhändler eingefordert werden und auch natürlich weitergegeben werden.
Du dann.
Lauter solche Sachen.
Wir werden jetzt erstmal eine größere Pause mit so einem Quatsch machen, aber dann möchte ich behaupten, Herausforderungen angenommen.
Ja, einen habe ich noch, Fernlicht wird verboten, hatte ich auch mal. Mhm. Weil es ja eh keiner mehr anmacht. Und jetzt, wo LED auch so, ne, so toll ausleuchtet und das alles sowieso viel besser ist, und weil auch so viele Scheinwerfer eben falsch eingestellt sind und der Gegenverkehr immer wieder geblendet wird, wird Fernlicht eben verboten.
Fernlicht wird verboten, allein das ist schon eine
Schlagzeile. Ja, es wird dann automatisch stillgelegt werden. Bei der nächsten Hauptuntersuchung wird der Draht durchgekniffen. Ja, also.
Nö, dann bist du auch.
Bei der News Show habe ich eigentlich auch immer solche Produkte, die es natürlich nicht gibt, drin.
Passt ja auch. Die letzte Folge eben mit Dieter zusammen hat ja auch wieder zu ein paar Kommentaren geführt. Hast du da auch welche dabei oder?
Ich habe sogar einige dabei, aber wir haben ja in letzter Zeit festgestellt, dass wir uns da fast immer die gleichen raussuchen.
Ja, dann schauen wir da mal. Ja, das ist schon mal, glaube ich, der gleiche. Ja.
Ja, dann schießt du los
damit. Ja. Dr. Christian Seebode.
Ja, der Mann, der das Wort gebrauchen kann, der schon sehr oft Kommentare geschrieben hat, gehaltvolle Kommentare.
Ja.
Und ja, so wie Heinz Erhardt das auch mal formulierte, man muss das deutsche Wort gebrauchen und das kann man.
Zum Thema Führerschein-Motivation durch euren Podcast. Hier ein etwas anderer Beitrag. Im vergangenen Jahr hatte ich 2 schwere Operationen. Bei einer davon bekam ich eine neue Hüfte. Danach absoluter psychischer Tiefpunkt. Grauer Winter, Krankenhaus, Reha, alle um mich herum, Ü85. Ich auf Krücken und die Aussicht trüber, jemals wieder in den Sattel steigen zu können. Im Krankenbett habe ich mir dann alle Folgen eures Podcasts nochmals angesehen und daraus eine unglaubliche Motivation zu meiner Wiederherstellung gezogen. Nachdem mir der Doc grünes Licht gegeben hatte, fuhr ich zu eurer Berliner Filiale und gönnte mir eine tolle schwarze Heldlederjacke zum 76. Geburtstag. Das war mir Ansporn und Verpflichtung zugleich, weiter Motorrad zu fahren, bis der Sensenmann mich abholt. Mit der neuen Klamotte an und einem Pott Kaffee in der Hand setzte ich mich dann in einen Sessel und tauchte wieder in die verloren geglaubte Atmosphäre der Motorradwelt ein. Das Kommen und Gehen der Kunden, Verkaufsgespräche und das Warenangebot um mich herum. Nach einer guten Stunde war ich wieder voll zurück in der schönen Zweirad-Wirklichkeit. Seitdem bin ich wieder 6000 Kilometer gefahren und hoffentlich noch lange voll dabei. Viele Grüße euch beiden, Christian. Mega geil.
Ist das schön?
Wirklich schön, wirklich.
Na, erstmal vielen Dank dafür und auch wieder, du kannst halt schreiben. Ne? Das ist so schön bildhaft. Also als ich das erste Mal durchgelesen habe, saß ich mit in der Filiale,
ja,
mit dem Kaffee in der Hand.
Ja. Und dieses, ja, ich will das nicht so hochhängen, aber durch uns. Also es ist schon irgendwie ein bisschen cool. Ne?
Ja, also da freut man sich auch richtig. Geht einem so richtig dieses, schön.
So ist es.
Ich habe einen von Ralf Rosche. Der schrieb Folgendes. Im Herbst oder Regen sollte man auch mal an die Grenze gehen, um ein Gefühl zu bekommen, ab wann es brenzlig wird. Damit meinte er die Kurven noch. Ne? Das geht ganz gut, denn man merkt an sich ganz genau, wenn das Heck in der Kurve unruhig wird. Das rutscht ganz leicht, ist aber ungefährlich. Wird man davon überrascht, erschreckt man sich, was man nicht gebrauchen kann. Das mache ich regelmäßig. Lieber Ralf, das mag bei dir so gut funktionieren. Aber nicht alle Hinterreifen sind gleich. Ich weiß nicht, wie viele ich schon hatte. Gerade in den 80er Jahren die Originalbereifung der Hersteller. bei feuchter Straße bist du schon am besten zu Hause geblieben. Auch beim Geradeausfahren waren die gefährlich.
Okay.
Und in Kurvenhaftung, man hat keine Kurven gefahren. Ja, die waren wirklich schlimm. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber halt nicht jeder Reifen kündigt vorsichtig und gutmütig an, dass er gleich weggeht. Ja, es gibt viele Reifen, auch heute noch, natürlich alles auf viel höherem Niveau, mhm, die dann aber ganz plötzlich abhauen. Deswegen, ja, bei dir mit deinem Reifen und du hast vielleicht auch einen Megapopometer und merkst es ganz früh, aber so unsensiblere Naturen vielleicht schon nicht. Und wenn die dann auch noch einen anderen Reifen haben und probieren das dann aus, dann wupp, liegen sie deswegen ein bisschen mit Vorsicht genießen, dieses Ding.
Manuela Bauer, was mir während des Schauens direkt einfällt, ihr habt über tiefstehende Sonne und Blendgefahr des Bikers gesprochen. Was nicht angesprochen wurde und einige oft wahrscheinlich auch gar nicht auf dem Schirm haben, obwohl sie es sicher wissen, die tiefstehende Sonne blendet nicht nur den Biker, sondern auch den Autofahrer, den Gegenverkehr. Wenn die Sonne hinter dir tief steht, wirst du quasi geschluckt und daher für den Gegenverkehr unsichtbar. Das haben wir tatsächlich nicht angesprochen und den Effekt hatte ich gestern, ehrlich gesagt, als ich mit dem Auto fuhr. Und das war wirklich heftig. Also deswegen habe ich das ja auch nochmal mit vorgelesen. Da verschwindest du komplett.
Ja.
Ja, fand ich nochmal wichtig.
Recht hat sie. Ich habe von Chris M., der hat einen ziemlich langen Text auch geschrieben. Da habe ich mir erlaubt, den mal so ein bisschen einzukürzen. Er ist immer noch lang genug. Und zwar schreibt er, Thema Reifen. Das ist auch viel Kopfsache. Rutscht man mit dem Hinterteil in der Kurve, ist schnell viel Vertrauen weg. Habe selbst den Reifen gewechselt, da mich ein Autofahrer an der roten Ampel angestupst hat. Die Reifen bei Auslieferung waren wahrscheinlich besser, als es bei mir im Kopf war. Hatte zu viel über den Reifen gelesen. Wahrscheinlich hat der irgendwo schlechte Kritiken in den Foren oder Tests oder sowas. Gut. Und dann ist er da halt übervorsichtig ran. Mag sein. Mit dem neuen Reifen die ersten 100 Kilometer gefahren und ich dachte, ich habe ein neues Motorrad. In Kurven viel mehr Schräglage, Klammer auf, getraut, Klammer zu. Da macht der Kopf sehr viel mit. Nichtsdestotrotz, andere Reifen können viel Auswirkung haben. Jetzt kommt noch ein Tipp on top. Was Akkupumpen angeht, da habt ihr auch irgendwie wohl drüber, obwohl da muss ich kurz mal eingenickt sein, das habe ich jetzt gar nicht vor Augen. Aber wie gesagt, das war auch schon später gestern. Also zu Akkupumpen. Erfahrungsgemäß geht bis zu einem halben Bar bei den angeblichen Schnellschraubverschlüssen beim Abmachen vom Ventil verloren. Ja, es gibt ja welche, die haben dann so ihr Schnüffelstück dran, so Schlauch und da dann aber nicht so zum Draufdrücken oder Anklipsen, sondern zum
Ventilkappe.
Ja, und wenn du die nicht gut zu fassen kriegst oder die fummelig ist oder ja, das glaube ich gern. Hab mir direkt so einen Adapter wie bei der Tanke dazu gekauft.
Jo. Perfekt.
Tipp. Und seid ihr auf der Intermod in Köln?
Ach, das war der Kollege, ja, den Kommentar habe ich auch gelesen.
Nee, bei mir passt das dieses Jahr nicht.
Ich wurde auch nicht gefragt und ich habe auch überhaupt keine Zeit.
Schade. Ja, das weiß ich. Ja, ich werde auch dieses Mal auf jeden Fall nicht hin, weil ich nämlich auch keine Zeit habe zu dem Zeitpunkt. Fällt mir aber ein, Eikmar kann ich auch nicht. Die ist vom 6. bis 11. November. Und was mich wundert, so, das ist ja schon so in 2 Wochen roundabout. An Neuheiten ist irgendwie.
Ich weiß es gerade nicht. Ich bin gerade wirklich schlecht informiert. Ich kann es dir nicht sagen.
Du hast in eurem Podcast hast du ja die GSX 8T und TT, die ich auch hübsch finde. Mhm. Also die sind echt gelungen. Kosten 11.000 und 12.000 Euro, das ist jetzt nicht nachgeworfen. Mhm. Ne? Das ist aber ist schon nicht ganz so sportlich wie die DRZ 400 mit 10 Millimeter.
Richtig.
Das ist.
Oh. Da habe ich heute in der Zeitschrift den Vergleichstest zur KTM 390 oder sowas gelesen. Und beide performen großartig und so weiter und so fort. Und dann stand aber eben da bei diesem Fazit unten drunter immer, sehr hoher Preis, sehr günstig zu haben, dachte ich. Irgendwie haben sie, glaube ich, die Hersteller vertauscht. Und dann gucke ich da, bei der Susi steht da eben eine 10 und bei der KTM steht eine 6 vorne dran.
Ja, guck mal. Na.
Krass.
Das ist echt ambitioniert.
Ja. Ja, Marshmallow Man. Habe mir dieses Jahr den Traum-Motorradführerschein samt dazugehörigem Traum-Motorrad Triumph Bonneville Bobber erfüllt und so langsam geht die Saison für mich zu Ende. Habe jetzt aber noch ein paar schöne Tage erwischt, die ich auch wunderbar nutzen konnte. Zum Thema Belag auf dem Straßenbelag kann ich sagen, man muss auch gucken, wo das Zeug herkommt, nämlich von oben. Als mir eine Eichel während der Fahrt von oben auf den Helm geknallt ist, habe ich mich tierisch erschrocken. Das tut einen Schlag, der geht einem erstmal durch Mark und Bein. Hatte Glück, dass das auf gerader Strecke passiert ist und nicht in der Kurve. Ich hatte das nämlich an diesem Wochenende auch. Das ist echt ein fetter Einschlag. Du denkst, da schießt einer auf dich.
Ja, oh, das geht mit Kastanien auch.
Richtig.
Ja. Ihr hattet euch ja letztes Mal irgendwie, oder war es nur Dieter als Helene Fischer-Fan?
Nur Dieter, Gott sei Dank.
Ja, das ist mir doch noch wieder eingefallen. Dazu hat Volker Petzold, auch ein Dauerkommentator. Hi Volker.
Den habe ich auch gelesen.
Zum Thema Helene Fischer. Habe damals bei den ganzen Konzerten auf Dreisat Helene gesehen. Komplette Show angesehen. Konnte nicht abschalten. Aber gut, Ton aus und dabei Slayer, Testament, Sonderschule, bla 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 gehört.
Den mochte ich auch sehr gern.
Ihr Voyeure, ey.
Großartig.
Helene Fischer ist ja auch so ein. Das gleiche hat man ja bei Claudia Schiffer auch gesagt, dass die eigentlich nur so auffällt, weil sie so der absolute Durchschnitt ist. Ja, also Nase nicht zu groß, nicht zu klein und andere Sachen. Und Helene Fischer ist, finde ich auch, die sieht eigentlich, ne, einfach so middle of all.
Da ist mit Sicherheit was dran, ja. Ne? Aber der Unterhaltungswert, ihre Performance, ihre Entertainment-Künste, das ist ja das, was er da sehr geschätzt hat, irgendwie, abseits der Musik.
Ah ja.
Ja, also ja. So verstand ich das.
Gut, ich kann da nicht mitreden.
Ja, okay. Mir fällt nichts ein, verdammt, schrieb. Bei der Geschichte, Produkte zu zeigen, die deutlich über dem genannten Budget liegen, widerspreche ich euch und zwar insbesondere bei Klamotten. Wie gut der Krams ist, zeigt sich erst im Gebrauch. Jemand mit Erfahrung kann das recht ordentlich voraussagen. Der weiß aber auch normalerweise, wie was Teures ist, beziehungsweise kauft ein Upgrade. Zertifizierung, Passform, Lüftung und natürlich Aussehen sind das, was man sofort bemerkt und das ist nur selten so hart auf dem Preis. Ich will euch damit nicht angreifen, aber es ist in meinen Augen einfach eine Verkaufstaktik. Ich will was für unter 300, probier mal die für 1000. Okay, dann nehme ich die für 400. Wenn ich gerade schon mal mecker, das ist ähnlich wie die verzerrenden Spiegel in einigen Filialen, die meinen Äquator beschönigen. Bitte nicht falsch verstehen, soll kein Angriff sein, sondern das ist einfach eine Meinung. Verstehe ich auch völlig, ich muss nur eine Sache dazu sagen. Deswegen habe ich mir den nochmal rausgesucht. Die Leute, die bei uns in den Filialen arbeiten, und das ist nicht nur die bittere Wahrheit, das ist echt auch eine Erkenntnis, das sind Verkäufer und nicht Aushändiger. Und das wiederum bedeutet, die sollen nicht auf Biegen und Brechen verkaufen, auf keinen Fall. Aber sie sollen halt, und das war ja O-Ton von Dieter und mir, sie sollen halt Möglichkeiten aufzeigen. Und sie sollen auch ihrem Job nachkommen. Und ja, wir wollen auch Geld verdienen. Und das muss man einfach an der Stelle auch mal klipp und klar sagen.
Aber eine Sache, ich bin ja nun doch ein bisschen länglicher in diesem Laden. Ich glaube 38 Jahre jetzt.
Oh mein Gott.
Ja, furchtbar, ne? Mhm. Und als ich bei Louis angefangen habe, gut, das ist ja jetzt verjährt und es haben sich ja Welten geändert, was das angeht, aber als ich bei Louis angefangen habe in der Süderstraße 129, da war das noch so wie in den 70er Jahren, die Verkäufer, die dir wirklich was angedreht haben und großartig umtauschen, ja, nö, du wolltest das doch haben und so, oder gar Rücknahme, ja, das gab's nicht, das gab's einfach nicht. Du wolltest das doch haben, wir sind doch kein Museum. All solche Sachen, die sich die Leute da anhören müssen. Und dann, ich kam aus einem ganz anderen Spirit, aus einem anderen Unternehmen, da hatte man nämlich schon begriffen, dass der, der deine Heizung zu Hause bezahlt, der ist der, vor dir im Laden steht.
Ja.
Ja, und dementsprechend ist er zu behandeln. Und dann habe ich tatsächlich, also es waren so 15 Verkäufer in diesem riesen Stahltresen ungefähr, weil damals ja noch ganz viele Motorräder verkauft und Ersatzteile auch und so was, Originalersatzteile. Und ich habe so ein paar Highway-Bars, die angeblich für eine 57er Honda passen sollten, zurückgenommen, weil die gar nicht passen konnten, weil die Honda hatte keine Rahmenunterzüge, wo man die dran hätte festschrauben können. Da hat sich irgendeiner zu weit aus dem Fenster gelehnt, als er einen Katalog geschrieben hat. Ich fragte den noch, brauchst du sonst noch irgendwas anderes? Sagt er, nö, ich hätte gern ein paar Highway-Bars, die für mein Moped passen. Mhm. Kann ich dir nicht bieten. Und das hier ist ein Katalogfehler, klar, nehme ich zurück. Da war ich 2-3 Wochen bei Louis. In dem Moment drehen sich alle Verkäuferköpfe zu mir. Alle mit dem Blick, Alter, du hast gerade deine Kündigung unterschrieben. So ungefähr war das. Und dann ist es mir aber gelungen, nämlich genau die andere Philosophie mit in der Firma zu implantieren. Und wir haben da ganz schön dran gebogen. Das war ein weiter, weiter Weg. Also nicht erst die Gründung der Akademie, ich glaube 2002, sondern wir haben viel früher mit angefangen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
Ja.
Und mir fällt nichts ein, verdammt, ich hätte ja dieses Beispiel gebracht, ja, ich will nicht mehr als 300 für eine Jacke ausgeben. Wenn dann ein Verkäufer hinkommt und sagt, ja, guck dir mal die hier an und die kosten Tausende, dann ist das eine Frechheit. Das hat so in der übertriebenen Form, hat das nicht zu passieren.
Das passiert bei uns auch nicht. Also das Beispiel.
Ja, das möchte ich nur.
Ja, ja, ja.
Oder da hat einer dann an dem Tag irgendwas Falsches zu Mittag gegessen und ist nicht Herr seiner Sinne. Also wenn es, weiß ich nicht, das, ob das jetzt Jacke oder Helm oder whatever ist. Und jemand sagt, ich will einen Helm, aber ich will nicht mehr als 100 Euro ausgeben. Die 100-Euro-Preisklasse ist so die, die, ne, wenn ECE 06 und so weiter, von der Sicherheit her, von der passiven, da kann man wahrscheinlich gar nichts sagen. Mhm. Wir haben ja oft genug unsere günstigen Helme ganz vorne gelegt.
Richtig.
Aber wenn dein Verkäufer sich erlaubt und sagt, pass auf, wir haben hier einen im Angebot, der kostet normalerweise 2,19 oder 199, haben wir für 129. Vergleich die mal mit deinem, den du da in der Hand hast, für 100. Und dann wird der schon selbst entscheiden. Ja, scheiße, das ist eine andere Welt. Richtig. Und wenn der dann auch noch passt und er auch noch Leiden macht, dann wird er sich für diesen Tipp freuen.
Auf jeden Fall.
Ja, aber wenn jetzt einer mit dem Shoei für 700 ankommt oder und so und sagt, ja, ja, den muss ich aber nehmen, dann hat der seinen Job verfehlt.
Das geht, meinen Augen. Ja, das geht auch völlig auseinander, genauso ist das. Und trotzdem hat er dann bei deinem Beispiel, er hat eben was verkauft und er hat eben nicht nur gesagt, hier, das passt. Und darum geht es eben, dafür sind unsere Leute da. Wir werden immer geile Angebote haben und das ist auch gut so. Und das, was du beschreibst, unsere Kulanz und so, die, ja, für die sind wir auch ein bisschen groß. Ne?
Richtig.
Und auch das nochmal an, mir fällt nichts ein, verdammt, ist auch nur einfach mal eine Feststellung, überhaupt kein Angriff, sondern die Leute sind natürlich angehalten, auch unsere Produkte logischerweise unters Volk zu bringen. Ja, ganz klar. Dafür sind wir halt nun mal da.
Ja, die sind nicht dafür da, Leute woanders hinzuschicken. Das stimmt schon.
Genau. Und nur nach der Vollständigkeit halber, es geht eben auch darum, dass wir im besten Falle, es sind ja noch vielleicht nicht immer alle so perfekt ausgebildet, wie du gesagt hast, oder hat einen schlechten Tag. Wir wollen ja nicht ein Produkt verkaufen, wir wollen euch den Fahrspaß und den Nutzen verkaufen. Und dafür muss ich natürlich aber auch wissen, was mein Gegenüber haben will. Und manchmal läuft auch die Vorstellung eines Kunden im Sinne von, ich brauche das und das und das, mit der Preisvorstellung völlig aus dem Ruder. Und da muss man mal auch was anderes zeigen. Reicht aber jetzt auch, passt.
Ja, aber bleiben wir mal bei dem Thema. Weil der Alex Sch, so nennt er sich in seinem Namen, lese ihn genauso vor, wie er geschrieben ist. Gutes Lob auf euer Podcast. Ihr seid echt die Besten. Ich habe vor 5 Jahren Führerschein für Motorrad gemacht und in den letzten Jahren 2-mal verarscht gewesen. Klammer auf, Sache gekauft, welche nicht passt. Bei Louis, Klammer zu. Letzte 3 Jahre habe ich eures Laden nie betreten, weil ich mich nicht mehr verarschen lasse. Bei mir liegen Klamotten im Schrank im Wert über 2000 Euro, welche nicht passen. Nur wegen der falschen Beratung. Aber euer Podcast bringt mich zum Gedanken, dass ich vielleicht wieder eures Laden besuche. Was ist da schief hier?
Gute Frage. Wir waren nicht dabei, wir können es nicht sagen. Ich weiß, dass es einen Kommentar unten drunter gab, eine Antwort, da stand irgendwie drin, wenn es nicht passt, warum kaufst du es dann? Ich hatte das nämlich auch gelesen. Und dennoch nehme ich das gar nicht für bare Münze. Also hier an dieser Stelle, wenn dem wirklich so ist, wenn da etwas nicht passt, Leute, an der Stelle muss ich wirklich sagen, wir sind Louis, dann komm mit dem Zeug und sag, was damit los ist. Und dann gucken wir uns das an.
Ja, also lieber Alex, es wäre schön, wenn du zum Beispiel an info@louis.de, ist die einfachste Möglichkeit, uns kurz eine E-Mail, schreibst, den Fall schilderst, Und wann das war, ja, du hast ja erst geschrieben, 3 Jahre nicht betreten, ist aber schon ein paar Jahre her. Aber das wird uns schon interessieren, was da genau schiefgelaufen ist.
Ja. Mach das mal.
Damit hätte ich fertig.
Gut, ich habe auch keinen Kommentar mehr. Passt.
Ja, was habe ich? Wir sind in der Schweiz jetzt. Und da ist seit über einem Jahr, glaube ich schon, eine Riesendiskussion um die 125er in Gange. Warum das? Die Schweiz hat sich an die EU angeglichen im Jahr 2021 und hat gesagt, ja, bei uns dürfen jetzt auch die 16-Jährigen 125er fahren. Auch die gleiche Limitierung mit 15 PS und so weiter.
Das durften die also demnach vorher nicht?
Vorher nicht, ja. Ich habe keine Kenntnis darüber, was genau vorher, ob 80er oder Kleinkrafträder, wie bei uns damals 85 kam oder so. Ich habe es also auf die Schnelle nicht gefunden. In allen Artikeln ist immer nur von entweder 45 km/h mit 16, also bis einschließlich 2020. Und dann kam 2021 die 125er dazu. Für beide muss man angeblich den gleichen Führerschein machen. Und jetzt ist ein Problem entstanden. Da haut sich die Politik, egal ob links oder rechts, da hauen alle mit ins Horn. Denn 2020 gab es noch 52 schwere Unfälle mit diesen A1-Führerscheininhabern. 2021 kam dann ja die 125er dazu. Also vorher waren das ja nur die bis 45, so mein Kenntnisstand. Und dann hat man schon 2023 nicht mehr 52 solche Unfälle gezählt, sondern 151. Und das ist ja dreimal so viel, um Gottes Willen. Und seitdem geht da ein Getöse ab und auch alle möglichen Verbände sagen, ja nein, das müssen wir wieder zurückdrehen, dann lieber wieder ab 18 erst. Und von den Leuten fragt aber keiner, wie viele sind denn da jetzt unterwegs? Und wie viele waren vorher unterwegs? Ja. Und auch da habe ich keine genauen Zahlen auf die Schnelle finden können. Aber was ich gefunden habe, die ausgestellten A1-Fahrausweise für diese 45 oder wahlweise 125er Mopeds waren im Jahre 2020, bevor die 125er kamen, 15.000. 2023 waren es schon 21.500, also fast die Hälfte mehr. Das heißt natürlich, sind ja auch viel mehr Fahrzeuge dann unterwegs. Ja? Natürlich, wenn es dreimal so viele Unfälle sind, dann ist das etwas mehr als die Hälfte mehr ausgestellte Führerscheine. Nur, man hat auch 2014, also lange vor Einführung, hatte man auch so ein Jahr, wo es relativ viele waren, wo sie alle noch rumgekrochen sind, mit immerhin auch 86 solcher schweren Unfälle. Und es kann sein, wenn es schief läuft, setzen jetzt wieder auf 18 hoch. Ja. Also zum Glück ist das aber keine ganz einseitige Sache. Natürlich sagen auch hier Swissmoto, der Prisi von denen, sagt auch, ihr könnt doch hier nicht einfach nur die nackten Zahlen nehmen. Ihr müsst auch sehen, dass viel mehr unterwegs sind. Und natürlich fährt man mit einer Karre, die ungefähr 120 fährt, ja, sicher viel schneller, womit man natürlich auch dann einerseits beim Schnellfahren gefährdeter ist. Andererseits aber die 45 fahren müssen, werden ständig überholt. Ja, und also da müsste man genauer gucken. Sind es wirklich die 125er oder sind genauso die 45er beteiligt? Was ich nicht glaube, weil wer soll sich noch eine 45er holen, wenn er, also 45 km/h, wenn er 120 fahren kann? So, aber natürlich geht auch die Diskussion, auch es läuft alles schon über ein Jahr. Wie sieht es denn mit der Ausbildung aus? Vielleicht ist da der Fehler. Und das scheint tatsächlich zu sein, dass man einen Lernfahrausweis nach einigen praktischen Stunden bekommt. Woanders habe ich gelesen, es ist erstmal nur eine theoretische Prüfung notwendig. Und dann kann man fahren, muss dann nach 4 Monaten eine Prüfung ablegen oder sonstiges. Also da habe ich ein ziemliches Wirrwarr auf die Schnelle gefunden. Wir werden ja doch den einen oder anderen Schweizer Zuhörer haben, der uns das vielleicht in den Kommentaren mal ein bisschen genauer. Weil diese Politiker-Statements und Verband hier und da, das war alles so grob und verallgemeinert. Da, also das wäre ganz cool. Also ich tippe mal, es ist einfach auch, natürlich, es wäre fahren viel mehr, Sie fahren, die meisten fahren auch schneller. Aber wenn die Ausbildung nicht anständig ist, das haben wir ja bei uns auch gesehen, dann ist es kein Wunder.
Ja.
Und trotzdem wäre es ja völlig bekloppt, wenn man jetzt sagt, nee, 125er fahren erst ab 18. Ja, wer würde sich denn mit 18 eine 125er kaufen? Und dann ist ja genau der Effekt weg, dieses Stufenmodell von Beginn an zu haben.
Ja. Du hattest noch nicht mal die Chance, dich mit was Kleinem ranzutasten.
Und ich glaube, ich war mit 18 noch so genauso bekloppt unterwegs wie mit 16. Ich glaube, da hat sich noch bei mir noch nicht so viel
getan. Auch heute schaffst du das manchmal noch.
Ja.
Ich will jetzt nicht sagen, die Schweizer sind speziell, aber gerade wenn es um den Straßenverkehr geht, wer schon mal in der Schweiz unterwegs war, weiß ja auch strikte Verkehrsregeln, also Geschwindigkeitsbegrenzungen und so weiter und so fort. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass bei so einer Änderung, die so viel bewirkt dann, also einerseits, dass dann hier diese Ausbildungen voranschreiten, dass es dann eine gestiegene Zahl an Aus- und anderen Fahrschülern gibt, dass dann so eine Unfallzahl bei denen natürlich in einer ganz, ganz anderen, jeder Unfall ist tragisch, aber bei denen anders aufploppt, weil die diese, ich will nicht sagen Erfahrung mit Unfällen nicht haben, das ist glaube ich gerade der falsche Ausdruck, den ich verwende, aber da sind wir vielleicht einfach abgebrühter, die kennen das so nicht, da hat natürlich noch kein gewisser Gewöhnungseffekt eingesetzt, das soll nicht heißen, dass man sich an Unfälle gewöhnen soll, ich will das nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird, aber die sind da sehr strikt und alles, was ein bisschen aus dem Ruder läuft, ist natürlich gleich Aua und Gefahr und man weiß natürlich auch nicht, ob irgendwelche Leute
hatten wir doch neulich auch einen Kommentar in die gleiche Richtung von irgendeiner Dame, die so sagte, ja, alles beschränken und verbieten und so und dann habe ich, ja, glaube ich, dazu nur gemeint, dann bleiben wir doch alle zu Hause, fahren gar nicht mehr, dann passieren keine Verkehrsunfälle mehr. Aber wo passieren die meisten Unfälle? Im Haushalt.
Im Haushalt.
Ja, überall, wo Bewegung ist oder so, eine frei verfügbare oder was weiß ich. Ich fand das auch sehr geil, was du gerade gesagt hast. In der Schweiz fahren ist natürlich ganz anders und ich bin auch einmal für ein paar Tage in der Schweiz gefahren. Ich fand es nicht schön, also landschaftlich. Wunderbar, irre toll, ja. Aber dieses ständige auf den Tacho glotzen, ja, wegen der drakonischen Strafen.
Richtig.
Und das wäre doch vielleicht auch mal eine Frage, die man stellen müsste. Haben die Jungen noch solche Angst, ihren Lappen zu verlieren oder weil sie auch kein Taschengeld großartig haben, können sich so eine Strafen ja gar nicht erlauben? Vielleicht und vor allem auch nicht wenige, weil sie immer nur auf den Tacho gucken, anstatt in den Verkehr.
Ich habe gestern irgendwas gesehen von Walter Röhrl, das passt jetzt natürlich nur so semi hier dazu, aber der sagte, ich weiß, dass der auch sehr extrem ist in seinen Ansichten, wenn es ums Autofahren geht. Na, das muss man auch nicht immer alles geil finden. Aber der sagte eben sowas im Sinne von, wenn man jetzt auf der Autobahn nur 120 oder 130 fährt, na, dann hat man keine wirkliche Konzentration auf das, was man gerade tut. Und dann fängt man nämlich an, nebenbei irgendwelche anderen Dinge zu tun, ob am Handy zu spielen oder.
Kaffeemaschine anmachen.
Was auch immer. Ja. Wenn ich aber da natürlich
mal neu durchstreichen, Dach im
sowas in dieser Art. In seiner Ansicht ist es natürlich, dass er da mindestens mit 180 über die Bahn bläst, sagt aber, er ist völlig konzentriert auf das, was er gerade tut. Das ist jetzt eine sehr extreme Ansicht, aber ich bin ein bisschen bei dem, was du gerade gesagt hast. Ich selbst, wenn ich in der Schweiz unterwegs bin, ich bin dieser Tacho-Glotzer.
Ja. Ja.
Absolut.
Weil ist um Gottes Willen, ne?
Ja, es gibt.
Und weil es ja auch immer genauso oft wie bergauf geht, es auch wieder bergab. Und dann, wenn schon nicht aufgepasst, zack, drüber Blitz.
Richtig. Und ich will das nicht bezahlen wollen.
Nee,
auf keinen Fall. Ja?
Nee. Naja. Bin gespannt, was dabei da rauskommt. Also, ich denke, es wird wahrscheinlich nicht schaden. Das wird es übrigens auch bei uns nicht, die Ausbildung besser zu machen, damit wird sie natürlich noch wieder teurer. Aber allein was ein einzelnes Fahrsicherheitstraining so früh wie möglich bringt, das kostet jetzt nicht die Welt.
Ja.
Ja, und dann kommt ja noch was auf uns zu, was in vielen Foren schon die Gemüter erhitzt. Und nicht nur bei den Motorradfahrern, sondern auch bei den Autofahrern. Hast du schon mal etwas von der EU-Altfahrzeugverordnung gehört?
Kein Stück.
In Deutschland gibt es sie schon über 20 Jahre, wenn ich mich recht entsinne. Altfahrzeug beschreibt es nicht ganz richtig. Mit Altfahrzeug ist ein eigentlich Schrottfahrzeug gemeint. Eins, was zur Entsorgung gehört. Und bei uns in Deutschland zielt das in allererster oder eigentlich nur eben auf Pkw ab. Was ein Nutzfahrzeug in der Ecke ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber die EU-Kommission hat sich wieder was Neues ausgedacht. Man will 2026, also kommendes Jahr, eine EU-weite Altfahrzeugverordnung nicht verabschieden. Die ist noch nicht verabschiedet, die muss noch vom Rat, von der Kommission und dem Parlament, das müssen die noch endgültig festlegen. Die sind sich noch nicht 100% ist das noch nicht finalisiert und beschlossen, aber es soll für 2026 kommen. Und wenn man mal nachguckt, was da jetzt schon drin steht und was Realität werden könnte, da könnte so manchem schlecht werden.
Weil?
Gut, es bilden sich jetzt, Gerüchteküche ist ja immer schnell da, und was das dann bedeutet, und wir dürfen keine Gebrauchmotorräder mehr verkaufen oder überhaupt keine Fahrzeuge mehr, und also da entstehen Sachen.
Die haben damit gar nichts zu tun.
Ja, pass auf. Okay. Also tatsächlich okay. So ein paar Sachen, wo man zumindest eine Augenbraue hochzieht. Und wenn es wirklich durchgezogen wird, dann kann das für einige Leute geradezu unangenehm werden. So, warum will man eine Altfahrzeugverordnung EU-weit? Na, und eine Verordnung steht immer über nationalem Recht. Also die Staaten, wenn wir sagen, nee, das ist uns in dem Punkt aber zu heftig, das entschärfen wir mal hier auf nationaler Ebene, ist nicht. Verordnungen haben übernommen zu werden. Punkt. Was ist das Ziel? Zum einen Umweltschutz, dann die Kreislaufwirtschaft anzukurbeln und illegalen Schrotthandel eindämmen. Ja, also ist dann zum Beispiel, soll der Export von Altfahrzeugen, also von Schrottfahrzeugen, ist dann verboten. Das hat erstmal grundlegend, finde ich, ganz gute Hintergründe. Und die zielen halt darauf ab, dass zum Beispiel, wenn einer seit 30 Jahren hinter seinem Haus auf der Wiese ein Auto stehen hat, was völlig verrotzt, vergammelt, eigentlich tot ist und er nur zu faul ist, das zum Schrott zu bringen, weil vielleicht die Achsen auch schon raus sind, aber aus Motor und Getriebe tropft seit Jahren gemütlich, ja, irgendwann rostet vielleicht sogar die Ölwanne von außen nach innen durch, dann ist richtig Sauerei, oder irgendwann ist ja auch so ein Motoröl mal dann alle, aber das ist eben eine Riesensauerei, Bremsflüssigkeiten, all diese Sachen. So, das sieht man ja gerade in dörflichen Gegenden, in der Stadt ist es ja auch rein aus Platzgründen kaum mal möglich, aber das sieht man ja immer mal wieder, dass in irgendwelchen großen Gärten, hinter Bauernhöfen oder so, irgendwo steht da so ein, so. Und da ändert sich das insofern, dass wenn jetzt ein böser Nachbar sagt, hier der Bauer Heinz, der hat da seinen alten Strich 90 oder was weiß ich, der steht da seit 20 Jahren und gammelt vor sich hin. Dann kann das sein, dass eine Behörde anrückt und sagt, hier Meister, das Ding musst du jetzt, Achtung, bei einem zertifizierten Entsorgungsbetrieb ordnungsgemäß entsorgen. Das kommt einer Enteignung gleich. Aber hier müssen wir gucken, was hat Vorrang? Ja, Umweltschutz oder einer zu faul? Sag ich mal, ist jetzt so ein gedachter Extremfall.
Ja, klar.
Dann natürlich mit dem Exportverbot von Schrottfahrzeugen will man natürlich auch Rohstoffe im Land halten. Ja? So ein paar Sachen sind da noch drin. So, jetzt kommt aber der erste große Haken, die erste Frage, die man sich stellen muss. Was ist denn ein Altfahrzeug? Wer stellt denn fest, dass ein Fahrzeug Schrott ist?
Also Fahruntüchtigkeit ist nicht gleich Schrott.
Nein, nur weil du einen Platten hast, ist kein Schrott.
Ja.
Aber nehmen wir mal den Fall, du baust mit deinem Moped einen Unfall, Gabel ist krumm und noch zwei, drei Sachen oder vielleicht zwei, drei Sachen mehr. Aber alles nichts Wildes, außer der Gabel. Rahmen ist heil geblieben. So, und du hattest ja keine Schuld an dem Unfall. Also zahlt die gegnerische Versicherung. Jetzt sagt der Gutachter, ja, das Ding wieder aufzubauen, ist unwirtschaftlich. Das ist ein Totalschaden. In dem Moment ist es dann ein Altfahrzeug. Bisher war es ja so, dass, also da habe ich mit einem meiner Fahrzeuge auch so gemacht, das war ein Autototalschaden wegen Hagel. Dann haben die gesagt, ja, sie können den aber zum Restwert, ne, das ziehen wir dann aber von der Versicherungsnummer ab, können sie das Fahrzeug behalten. Das würde dann eigentlich nicht mehr gehen. Weil das ja dann ein wirtschaftlicher Totalschaden und somit ein Altfahrzeug wird, was entsorgt werden muss. Du könntest also jetzt dann höchstwahrscheinlich nicht beigehen und das Ding selber wieder herrichten. Da kann das ganz schön kratzen.
Okay, verstehe ich.
Dann, und da wird es dann wirklich ganz komisch, gebrauchte Fahrzeuge, egal ob Auto oder Motorrad, darf man dann noch analog wie bisher verkaufen. Das heißt, Mensch, du Nachbar, ich will mein Auto oder mein Moped loswerden, das und das kannst du haben. Ja, nehme ich, alles klar. Das ist möglich. Aber was dann nicht mehr so ohne weiteres möglich ist, dass du das Ganze in ein Online-Portal stellst, dein Fahrzeug. Ne? Es sei denn, du kannst nachweisen, dass das Ding eben kein Altfahrzeug ist. Und das kannst du, indem du nachweist, dass das Ding noch TÜV hat. Oder, wenn es das nicht hat, weil wie oft werden Mopeds gerade verkauft, die auch, was weiß ich, wie lange im Schuppen stehen.
Ja.
Und Vorder- und Hinterreifen platt, aber mit einem Wochenende Arbeit steht die wieder gut da. Bloß du selbst hast ja keinen Bock. Du hast es die letzten 20 Jahre oder die letzten 10 Jahre nicht gemacht. Hast auch jetzt keine Lust und entscheidest dich, komm, kann sich ja ein anderer mit vergnügen. So, jetzt hat die Karre aber keinen TÜV mehr. Und zwar ganz, ganz lange nicht. Was kann man ersatzweise machen, laut dieser neuen Richtlinie, wenn es so umgesetzt wird? Ein Gutachter bestellen. Oder die Karre zu einem Gutachter hinfahren, der dann nachweist und belegt, dass dies eben kein Altfahrzeug ist, kein Schrottfahrzeug. Da haut es mir dann auch schon den Vogel raus, ne? Wenn das exakt so kommt. Das heißt, du willst auf mobile.de eben was aus deinem Schuppen oder aus deinem Fundus, aber natürlich kein TÜV, steht schon länger.
Dann hast du einen Aufwand, den du ja genau vermeiden möchtest.
Ja, genau.
Richtig.
Na gut, und also der Gutachter begutachtet, was dann da ist. Und wenn der sagt, ja, das ist eine alte 57K0, ja, Reifen sind platt, Gabelsimmerringe sind durch, Tank ist verrostet, ja, aber das ist so ein Oldtimer und der Marktwert ist dann doch noch gegeben. Die Reparatur, die lohnt sich, also das würde ich jetzt nicht als Schrottfahrzeug bezeichnen und dann macht er da seinen Willen durch. Ja, aber der nimmt natürlich auch.
Der will ja auch bezahlt werden.
Ja.
So.
Das geht auch in den Vogel und so. Ja, dann darf man ja nicht mal mehr Teile verkaufen und so weiter. Jein. Also, wenn du jetzt was im Schuppen hast und willst jetzt Teile verkaufen vom Moped, was du schon lange nicht mehr besitzt, was weiß ich, oder hast noch einen zweiten Motor liegen, aber die Karre ist jetzt lange weg oder. Das darfst du alles. Ja, auch die Oldtimer-Märkte, da wollen die gar nicht bei. Aber wenn es eben ein festgestelltes also Schrottfahrzeug ist, dann darfst du die Teile nicht mehr verkaufen, sondern es muss so, wie es ist, zum CE-zertifizierten entsorgen. So sieht es diese Verordnung vor.
Und die ist schon aktiv? Oder
nein, was jetzt? Nein, wie gesagt, die ist noch nicht komplett, haben sie sich noch nicht geeinigt. Im Parlament und wenn die ganzen Punkte alle nochmal überarbeitet sind oder da wird sicherlich das eine oder andere vielleicht auch noch dazukommen, wie man die Leute auch noch schikanieren kann, das gibt ja auch immer Leute, die, ja, ich meine, was die EU da immer so raushaut, ist ja nun schon legendär und diese Verordnung wird wohl 2026 kommen. Aber für, wenn ich das richtig gelesen habe, für LKW, Busse und Motorräder soll es von bis zu 5 Jahren Übergangszeiten geben. Weil natürlich, ich glaube, es ist sogar vorgesehen, dass ein elektronischer Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung bei einem Entsorgungsbetrieb, wenn du die Karre abmelden willst, endgültig, dann wollen die Nachweis, dass du das auch ordnungsgemäß gemacht hast und nicht irgendwo in den Bach geschubst hast. Ja, die Voraussetzung muss bei den Verkehrsämtern ja auch erstmal geschaffen werden. Auf der anderen Seite reden wir in Deutschland davon, die Verkehrsämter abzuschaffen. Das wird alles noch sehr lustig. So. Das wird auch brauchen, bis da überhaupt was dann rund läuft. Aber ich finde das schon mindestens eine Augenbraue nach oben wert. Jetzt will ich gucken, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Also das ist noch vielschichtiger, aber das wird dann sonst echt zu lang werden jetzt. So, 26. Ja, also endgültige Fassung steht noch nicht, aber dass das Ding kommen soll, da sind sich alle einig. Ja, und dann kann natürlich, zum neuen Geschäftsmodell von Reparaturwerkstätten, also Motorradwerkstätten oder Autowerkstätten werden, indem sie irgendeiner von den Jungs da auch mal, dann lohnt sich das vielleicht, einen Gutachterschein macht, weil das ja ständig passieren wird. Ja, und du guckst einmal drüber.
Ja, ich verstehe. Ja,
ist klar, so hier, alles schön, 250 Euro.
Ja. Ich denke gerade darüber nach, wie mich das betreffen würde, jetzt im Moment so gar nicht. Gleichzeitig habe ich ja auch logischerweise schon mal über eBay Kleinanzeigen oder so ein Motorrad gekauft und auch verkauft. Und die waren aber eben tatsächlich immer alle fahrbereit, also fahrbereit auch inklusive TÜV. Und da hätte mich das jetzt ja, hätte ich ja kein Problem mit. Aber das ist ja genau das Ding. Ich stöber da gerne im Winter und andere logischerweise auch, wollen dann ein Schnäppchen machen, bla bla bla. Das ist ein völlig anderes Geschäftsfeld plötzlich dann eben für diese Gutachter, wo ein Privatmensch dann eben auch irgendwo anklingeln muss und sagt, ich habe keinen TÜV, dann ist das ja gerade nach deiner Beschreibung die einzige Alternative. Mhm. Ich muss mir jemanden suchen, der das abstempelt, dass es okay ist.
Ja.
Hey, okay,
wir warten mal, was schon.
Ja.
Oha. Na, weil Überschrift Bürokratie abschaffen. Jawohl. Ich find's geil. Und ich weiß nicht, vielleicht hatte ich da so eine Eingebung. Ich habe, glaube ich, so vor ungefähr 2 Monaten, da hatte ich von dieser Verordnung noch nicht wirklich viel was gehört, habe ich spontan 3 von meinen Motorrädern verschenkt.
Achso, ich dachte, du hast TÜV gemacht, Mann.
Nein. Die hatten natürlich alle keinen TÜV. Ja. Die standen alle seit Jahren bei mir. Erst eine war meine Wohnzimmerdeko, die hast du auch mal gesehen. Und noch 2 aus dem Schuppen. Weil ich mir gesagt habe, du läufst hier über. Und du wirst die ganzen Mopeds, du wirst sie nicht alle mehr anfassen. Mhm. Ja, trenn nicht mehr von irgendwas. Und dann kam ein Kumpel so, weiß ich nicht, willst du haben? Ja! Okay. Ja! Dann kannst du die auch mitnehmen. Ja, und dann habe ich ihm, als er dann mit dem Hänger kam, er kam im LKW mit Bühne, habe ich eben die kleine C4 aus dem Wohnzimmer dann auch noch mit rausgeschoben.
Okay,
und stell dir vor, ich hätte die im Februar verkaufen wollen und dann wäre diese, da hätte ich 3 Gutachten machen lassen müssen.
Oh.
Und so bin ich sie los.
Ja. Perfekt. Na gut, dann du wirst uns ja mit Sicherheit auf dem Laufenden halten, wenn es da was Neues gibt.
Ich werde ja jetzt nicht täglich gucken, aber natürlich.
Wird schon muss die Runde machen.
Ich meine, wir haben schon Oktober, also allzu lange können die da nicht mehr rumrühren. Vielleicht ist ja auch. In der EU-Kommission auch noch einer, der sagt, Kinder, stellt euch das mal in der Praxis vor, ja? Habt ihr sie noch alle?
Können wir nicht den Podcast einfach verteilen, also bis zur Kommission hoch?
Jo.
Nur mal so.
Ja, genau.
Gut.
Schick mal hin.
Machen wir.
Ja, das wär's mit dem.
Jo, dann. Du hast sie noch gar nicht benutzt, die neue.
Ja.
Nach unserer Jubiläumssendung.
Bist du sicher?
Ja. Seitdem warst du nicht wieder hier. Dann hast du jetzt die Ehre, sie zu öffnen. Und brach sich den Fingernagel ab. Nein.
Nee. Ich wollte sie nicht kaputt machen, habe lieber etwas vorsichtiger gemacht. Es gibt ja so Leute, die meinen, so müsste der Schrank aufgehen. Ja, war aber nicht.
Und
zack, bam. So, du darfst dich für die.
Oh, ich nehme die erste Niete und die. Was von ganz unten hier. So, danke.
Ja, das ist schon eine geile Box. Zack.
Schau mal, über 3 Zeilen geht die Frage. Endlich mal wieder mit Kai Fragen beantworten. Ich freue mich.
Echt? Ja, fang los.
Ich fange los? Welche Apps dürfen dir Push-Benachrichtigungen senden?
Ich glaube, seit knapp einer Woche eine einzige.
Tinder?
Ich weiß gar nicht, ob das Push-Nachrichten sind. Ich habe mir nämlich tatsächlich, hätte ich nicht.
Nein.
Ja.
Das, nein.
Ich habe mir eine Smartwatch gekauft. Ja, erstmal nur zum Anfang mal so eine ganz einfache und so. Kann man doch ganz gut mit rumspielen. Ich glaube, da musste ich, ich kann das ja auch wieder zurückgängig, ja, aber da ja. Die mit meinem Handy kommunizieren und so, das ist schon ganz witzig.
Habe ich dir auch schon erzählt, dass ich mir...
Was kommt als nächstes? Einen Hubschrauber gekauft habe? Nein.
Nee, ein Pedelec?
Ach du Kacke, okay. Was ist im Urlaub eigentlich alles passiert?
Nein, das Pedelec hatte ich vorher schon. Und das auch eigentlich nur für den Garten gedacht.
Okay. Wir müssen nochmal reden. Bei mir darf keine dieser Apps oder irgendeine App das. Ich habe bei mir sämtliche Benachrichtigungen von irgendwelchen Apps sind bei mir abgeschaltet. Sowohl Ton als auch irgendwas.
Ja, ich wüsste jetzt auch sonst nichts.
Also ich muss tatsächlich aktiv auf mein Handy gucken, wenn ich wissen möchte, ob was passiert ist. Das Handy zeigt mir das nicht an. Also erstens, glaube ich, spart das eine Menge Strom und...
Doch. Mein Mähroboter.
Wenn was?
Wenn der stecken bleibt.
Ach so.
Wenn das auch als das gilt.
Das ist aber Nothilfe. Das ist okay. Ach so. Ja. Dieter hat mal zum Handy das Wort geprägt, die Fernbedienung. Und als er das mal gesagt hat... Wusste ich, was er damit meint. Weil es gibt doch genügend Leute, da kommt irgendwie eine WhatsApp rein und zack, geht der Griff ans Handy. Ich hasse das wie die Pest. Ja. Ich gucke da drauf, wenn ich Bock habe. Und deswegen gibt es das bei mir gar nicht.
So. Hast du Angst vor Terroranschlägen?
Das ist eine bitter ernste Frage jetzt. Ne?
Ich will jetzt nicht zu blauäugig sein, aber ich sag ehrlich gesagt, nee.
Da ich längst nicht mehr so oft bei großen Menschenansammlungen bin wie früher, es ist ein unangenehmes Gefühl zwar, was man irgendwie so diesbezüglich hat, aber jetzt eine präsente Angst oder sowas würde ich auch verneinen.
Das mit dem unangenehmen Gefühl gehe ich mit. Das ist am Anfang immer so ein bisschen da, weil der Gedanke manchmal so aufkommt, was wäre wenn? Und das ist dann aber schnell weg. Pass auf. Bist du jemand, der im Restaurant das Essen zusammenschiebt und unter Messer, Gabel und Serviette versteckt und so tut, als hätte er aufgegessen? Oder sagst du dem Kellner, wenn es dir nicht geschmeckt hat?
Jein. Also ich bin nicht so ein Großportionenesser. Ich bin immer ziemlich schnell satt. Und wenn du irgendwo... noch nicht weißt, du bestellst in irgendeinem Restaurant, da bist du nur zum ersten Mal oder was weiß ich. Und hatte ich jetzt im Urlaub auch. Die haben mir Spaghetti Carbonara auf, kennst du auch diese übertrieben großen Porzellanteller. Ne? Sowas habe ich auch und auch als Tiefenteller. So ein Riesending haben die mir dermaßen vollgehauen, da hätte ich 3-4 Tage von essen können. Ja. Gut, wie willst du das verstecken, wenn du davon nur gerade mal maximal ein Drittel schaffst? Ja, aber weil ich auch diese, es hat mir ja durchaus geschmeckt, nur ich kann diese nicht essen.
Ja,
ja. Ja? Und da habe ich das dann, also wenn es Papierservietten sind, also die Schweinerei mit Stoffservietten würde ich nicht machen, aber schon mal, damit ich dieser Frage aus dem Weg geht, oh, hat es nicht geschmeckt oder soll ich es einpacken, dann mache ich da auch durchaus mal die Serviette drauf und so.
Nee, also es ist natürlich auch zu spät, wenn er es abräumt, zu sagen, dass es nicht geschmeckt hat. Ich bin dann tatsächlich, das hat auch lange gedauert, aber der dann eben auch, da kommt ja hoffentlich der Kellner öfter mal zwischendurch vorbei und dann sage ich auch, also hier stimmt irgendwas nicht, kommt aber selten vor.
Oh, das kommt bei mir sogar relativ häufig vor.
Ja?
Auch im Urlaub gerade vorgekommen. Das war in einem Restaurant, wo wir durchaus schon mal häufiger waren. In Puerto de Morgan gibt es unglaublich viele Restaurants, aber wirklich gute finden es schwierig, weil es halt ist zwar gemäßigter Tourismus, aber letztendlich sind es Touribuden. Auch wenn einige sehr viel feiner aufgemacht sind, aber da passen dann nur 8 Leute rein oder du musst vorbestellen und so und das ist dann mir wieder ein bisschen zu eng alles. Und da war auch wieder Spaghetti Carbonara und ich nehme einen Bissen davon und denke, au, au. Und das kann ich nicht essen. Und dann kam natürlich der Garçon und so, sorry, da stimmt was nicht mit. Ja, mach ich ihn doch, gut. Und dann kam er auch mit neu und das war in Ordnung.
Ja. Und dann sagte, das war nicht nur dein Geschmack, da war wirklich was nicht in Ordnung.
Da hat der Koch von einem Gewürz, da hat er mir extra so ein Zweig von mitgebracht, um mir das zu zeigen. Sagt er, davon hat der Unmengen da rein. Und ich habe es probiert. Man konnte es nicht essen.
Ja.
Also.
Okay, na dann passt das doch.
Ja. Die Frage gefällt mir dann aber schon besser als der Terroranschlag-Krams. Hast du einen Traum, bei dem du weißt, dass du ihn dir niemals erfüllen wirst?
Da habe ich einen ganzen Eimer von voll.
Bestimmt.
Meine eigene Insel kaufen. Natürlich mit entsprechendem Klima. Da natürlich alles, was man dann, man braucht natürlich ein vernünftig, schnelles Motorboot, um dorthin und wieder irgendwo anders. Und ja, und was man sich auf so einer Insel mit Palmen und allem so, vielleicht noch einen kleinen Wasserfall und so. Ja, ich glaube, dafür reicht mein Taschengeld nicht mehr aus in diesem Leben. Ja.
Wenn du das schaffen, nee, wir reden ja davon, was wir nicht schaffen. Darf ich auf der Insel, die du dir nicht kaufen kannst, mit Megan Fox spazieren gehen? Darf ich? Also es passiert ja dann eh nie, weil...
Ne? Ja, nö, ihr könnt da auch, braucht ja nicht unbedingt spazieren zu gehen, ich kenne dich doch.
Also wir werden auch baden, ja, das ist richtig. Gut, alles klar. Das wäre dann meine Antwort darauf. Gut. Ja. Beim nächsten Mal werden wir mal wieder irgendwie mit Musik weitermachen, weil ich bin heute auch an dieser Stelle schlecht vorbereitet. Oder hast du spontan was?
Muss gestehen, mir ist für die Rhythm Songliste ist mir eine eingefallen. Das war aber schon vor 2 Tagen und da habe ich mir gesagt, ja, das kannst du ja merken. Ja, ich habe es mir natürlich nicht gemerkt. Ja. Und ich laufe ja auch immer Gefahr, gerade wenn ich die Hard- und Heavy-Liste nehme. Ich habe nicht mehr, ich weiß nicht, wie viele Songs sind da mittlerweile drin, 40. Dass ich die gleichen, also machen wir nächstes Mal weiter.
Alles klar, so machen wir das.
Wir dürfen nicht vorher gehen, bevor wir nicht zumindest einen Song. Aber ich arbeite auch schon wieder an einer kompletten Liste. Und Leute, die ist jetzt schon sehr lang.
Ja? Ja. Jetzt echt hier die Kuschelrock
genau, die Schenkel öffnen.
Ja, dann geht's ja los. Ich hoffe, Megan Fox, du hast das jetzt gehört. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich schicke dir dann die Adresse von meiner Insel.
So. Wir sehen uns.
Wir sind fertig.
Ciao. Tschüss.